Ich habe es ja gleich gewusst. Managing the unexpected. Es gibt Menschen, die sehen immer alles vorher und haben es zumindest im Nachhinein immer schon vorher gewusst.
Sehr schön, ja.
Ich habe es ja gleich, ich hab's gleich gewusst, dass es so kommen wird. Ich wollte es bloß keinem sagen, weil ich mein Wissen für mich behalte. Heute geht es um Managing the unexpected. Das unvorhersehbare Managen, ist das einfach für dich, Holger?
Ich denke nicht, aber ich glaube, das ist für keinen so richtig einfach. Aber das macht aber meinen Job wiederum ein bisschen spannender, sonst wäre es ja auch langweilig.
Langweilig ist dein Job bestimmt nicht, aber wir sind ja hier beim Ehrlichkeitspodcast Mensch, Maschine, Morgen. Das ist schön, dass du das sagst. Man kann eigentlich nicht alles vorhersehen. Die Frage ist nur, wie man damit umgeht. Wir wollen heute ein paar Tipps geben, wie man mit unvorhersehbaren Ereignissen am besten umgehen kann. Auch aus psychologischer Sicht, Matthias.
Und das kann man ja auf jeden Fall schon mal sagen. Nur weil ich es nicht vorhersehen kann, heißt das nicht, dass ich nichts vorbereiten kann.
Hose und Spörle. Mensch, Maschine, Morgen. Zukunftstrends aus der Sicht von Wissenschaft und Business.
Herzlich willkommen bei unserem Sympathie-Podcast Mensch, Maschine, Morgen. Powered by Markt und Technik. Ich bin Matthäus Hose, CEO der Componies GmbH. An meiner Seite wie immer Professor Dr. Matthias Spörle von der Privatuniversität Schloss Seeburg.
Matthäus, ist mir eine Freude,
Ich
wieder dabei zu
kann es
sein.
langsam auswendig. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, den ich schon viele Jahre kenne und auch tatsächlich schätze. Und das heißt was. Holger Huban, CEO von einem Elektronikdistributor von Birklin. Du warst ja schon bei vielen oder bei einigen Firmen CEO in der Elektronikindustrie. Wo bist du gerade noch CEO?
Genau, also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Echt cool. Also im Moment bin ich bei Birklin CEO und des Weiteren bin ich als Chairman bei der Firma Enberg. Die verkaufen so Büromöbel im hauptsächlichen B2B-Bereich. Ja.
Schön, dass wir heute mal einen Top-Manager da haben. Vorab, worum geht's heute? Ich weiß es nicht, denn heute geht's um das Unvorhersehbare. Managing the unexpected. Ich weiß nicht, was aus diesem Podcast werden wird. Ich weiß nicht, was passieren wird. Holger, eine einfache Frage zum Anfang. Was ist unvorhersehbar?
Ich habe immer gedacht, ihr macht die Definition von solchen
Nee, heute bist du da. Heute ist unvorhersehbar, was passieren wird.
Was ist deine Sicht?
Genau, meine Sicht ist halt, die Dinge, mit denen du nicht unbedingt vorher rechnen kannst, heißt aber nicht, dass du nicht darauf vorbereitet bist. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Thema heute. Also bloß weil etwas unvorhersehbar ist, heißt das für mich nicht, dass du systematisch dich als Unternehmen darauf vorbereiten kannst oder auch im privaten Bereich dich darauf vorbereiten kannst.
Es gab ja, jeder Manager erlebt Sachen, die unvorhersehbar sind. Rechtsstreitigkeiten oder was ganz Krasses war, als wir die Planung für das Jahr 2020 gemacht haben zum Beispiel, wussten wir nicht, dass jemand das Husten anfängt und sehr viele Opfer zu beklagen sind mit dieser Corona-Krise, mit Covid. Das haben wir nicht vorhersehen können. Hat eigentlich keiner vorhergesehen, außer ein paar dystopische Thriller aus den Vereinigten Staaten.
Aber auch die hatten ja nicht den konkreten Zeitpunkt.
Nein.
Also ich hätte ja auch sagen können, eine nächste Pandemie wird kommen. Angesichts einer Welt, in der wir mehr Menschen haben, die auch, Stichwort Verstädterung, immer verdichteter leben. Ja, natürlich kommt die nächste Pandemie. Und auch hier, Spoiler Alert, wir sind ja auch hier verantwortlich für gute Laune. Es wird auch noch weitere Pandemien geben. Genau, also ist ganz klar. Aber die entscheidende Leistung ist, wann? Ja, und das ist der Punkt. Das ist in der Tat nicht antizipierbar.
Die Frage ist, deswegen haben wir ja Holger da als Manager. Du bist übrigens auch Manager des Jahres bei der Markt und Technik geworden. Ich glaube, das ist die größte Auszeichnung, die man in der Elektronikindustrie bekommen kann, oder?
Ja, definitiv. Also mit Sicherheit noch wichtiger als der Papst. Also, mir bedeutet die Auszeichnung tatsächlich unglaublich viel, weil ich sehr lange schon in der Industrie bin. Also für mich ist das eine sehr, sehr, sehr coole Auszeichnung.
Das freut uns von der Markt und Technik, das ist schön. Das Unvorhersehbare, es gibt Managementtechniken, wie man mit solchen Situationen umgeht, wenn was passiert, was man nicht vorhersehen konnte. Gibt es welche, die du zu deinen Favoriten zählst, Managementtechniken, um mit unvorhersehbaren Ereignissen umzugehen?
Also ist jetzt nicht unbedingt, dass irgendwie ich so ein Favorite habe, wo ich sage, das ist die Technik, die du besonders brauchst. Also im privaten Bereich, glaube ich, sind viele Themen, die gehen so in so Resilienz rein. Also ich hatte schon mal in einem anderen Gespräch darüber geredet. Wenn du heute in die Lebensläufe reinschaust, die mir so auf den Tisch raufkommen, dann sind die echt zum Teil ziemlich kurz. Also du hast so Positionen von 2 Jahren, zum Teil nur ein Jahr. Und das war früher nicht der Fall. Da hattest du diese klassischen 5 Jahre, 8 Jahre. Und das ist aber nicht, weil die Leute sich so stark geändert haben. Es hat sich viel im Markt geändert. Durch diese disruptive Umgebung werden halt Positionen auch schnell verändert. Die Unternehmen müssen sich darauf einstellen. Und ich denke, was du da im Privaten brauchst, deswegen vielleicht Managementtechnik oder allgemeine Technik, Resilienz. Weil du wirst immer wieder in die Situation heute kommen oder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass du dich ein Stück weit selbst erfinden musst, Ideen hast, wie dein Lebenslauf dann weitergeht, vielleicht leicht die Richtung änderst, dass der Wert von dir wieder steigt. Und das ist mit Sicherheit ein Thema, was du so vor 20 Jahren nicht so hattest.
Was macht das denn? Weil wir haben heute, weiß nicht, ob du mitbekommen hast, Holger, wir haben hier einen Professor Psychologie dabei, wie jedes Mal. Was macht es denn mit den Menschen, wenn ihre Lebensläufe, also die Stationen immer kürzer werden? Das heißt, wenn man eigentlich schneller den Job wechselt, freiwillig oder unfreiwillig. Was macht es mit dem Management zum Beispiel, wenn sie wissen, ich werde hier nicht 100 Jahre alt, sondern ich werde wahrscheinlich in 2 Jahren woanders sein? Was macht es mit den Menschen?
Also auf der Seite des Empfängers, wie er, wenn er jetzt den Lebenslauf zu Gesicht bekommt.
Als CEO, ja.
Ja, ist es natürlich so, dass er sich den Lebenslauf anders ansieht, weil er natürlich auch schon weiß, das wird eine Person sein, für die bin ich auch mit meinem Unternehmen, ja, auch nur eine Stufe. Ja, das wird ja wahrscheinlich nicht so sein, immer nur 1,5 Jahre und dann bei dir 15 Jahre. Wahrscheinlich wird das nicht der Fall sein. Solche Aspekte wie Bindung, Commitment, auch der Aufbau von Partnerschaften, Freundschaften, Beziehungen im Rahmen der Berufstätigkeit ist natürlich eine ganz andere Perspektive heute. Ist doch gar nicht mehr vergleichbar mit dem früheren einmal Siemens, immer Siemens beispielsweise. Ja. Das auf der Empfängerseite. Das heißt, er geht, also würde ich vermuten, du gehst in die Beziehung, in die Interaktion. Das heißt nicht, dass du die Person nicht einstellst, aber du gehst in die Beziehung, in die Entwicklung der Person, gehst du ganz anders rein, als du es noch vor 5 oder 10 Jahren gemacht hättest. Das ist die eine Seite. Und das andere gefällt mir sehr, sehr gut, dieser Aspekt der Resilienz im Sinne der, wir würden das sagen, der Eigenkonstruktion. Ja? Nach dem Motto, ich werde verschiedene Stationen in meinem Leben durchlaufen. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, dass ich meinen biografischen Vektor immer wieder auch neu konstruiere. Ja. Wie kann ich ein eigenes Narrativ erzeugen? Welche Story bin ich? Und das ist eine innovative Eigenleistung, die es da zu erbringen gilt. Da geht es mir nicht um Selbstvermarktung, weißt du, und so dieses perfekte Darstellen und so, aber es geht um einen Sense-Making. In diesen ganzen Lebensabschnittsstationen, wie konstruiere ich da mein Selbst? Und das ist eine das ist schön, weil ich das ein bisschen gestalten kann selbst. Das macht nicht mehr, ist keine negative Aussage über diese Firma, das macht nicht mehr Siemens für mich. Ja? Und es macht nicht mehr, wer auch immer, Samsung für mich. Ja? Sondern ich muss es selber machen. Das ist schön, aber der Nachteil ist, ich muss es selber machen. Ja, ist also beides.
Ja, du bist ja jemand, der es selber macht. Du bist ja einer, der sehr viele Kontakte hat. Wahrscheinlich bist du ja einer der bestvernetzten Manager in der Elektronikindustrie. Da siehst du ja, wie andere Leute mit unvorhersehbaren Dingen umgehen. Mhm. Siehst du da Fehler bei Leuten, bei Managerkollegen?
Ja, das ist immer ein großes Wort, Fehler. Also ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Fehler ich begangen habe, aber ich wäre nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht 1000 Fehler begangen hätte. Ich würde es nicht so nennen. Also bei mir war es auch so eine Lernkurve. Also ich war lange Zeit nicht gut vernetzt. Also ich habe das gemacht, was ich von CEO brauche. Aber genau, weil ich vorher noch nie in dieser Phase der Resilienz drin war, wo ich wirklich dann gemerkt habe, okay, es läuft jetzt nicht so wie geplant. Es ist der Job irgendwie ein bisschen anders geendet, als ich mir das vorgestellt habe. Also ich bin nicht zum richtigen Zeitpunkt auf den Größeren aufgesprungen. Und in der Phase hatte ich dann schon gemerkt, dass mein Netzwerk echt eher dünn ist. Also das sind klar, also für die fachlichen Dinge, die ich als CEO gebraucht hatte, hatte ich die richtigen Adressen, aber jetzt nicht unbedingt, um dich dann neu zu erfinden, vielleicht bei mir so ein bisschen als Berater, um dann wieder ins Management reinzukommen. Die haben echt gefehlt und das war eher meine Lernkurve. Deswegen würde ich sagen, anderen geht es wahrscheinlich genauso. Die waren noch nicht in der Situation und da kommt das Learning wahrscheinlich früher oder später auch nochmal. Deswegen würde ich es nicht Fehler nennen. Aber ich glaube, diese frühzeitige Fühler ausstrecken, auch mal über den Tellerrand rausschauen, das kam bei mir zu kurz und ich sehe es bei anderen, dass es auch, ich glaube, zu kurz kommt.
Mhm. Haben dir die ich bin ja von Medienunternehmen, haben dir die Kontakte in die Medienbranche, in die Markt und Technik oder Elektronik geholfen oder wie war das?
Ich glaube auch geholfen, aber ich glaube, du weißt vorher nicht, welcher Kontakt dir wirklich hilft. Das ist ja ein gewisser Zufall. Also umso bessere Kontakte du hast, umso besser ist das, denke ich.
Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Punkt, ja, dass du dann auch das soziale Netzwerk als Ressource siehst. Ja, und dieses Ressourcenmanagement, das ist ja ein wichtiger Aspekt auch von der Resilienz.
Ja, ja? Ja, definitiv. Es ist aber auch für uns, wenn wir im Unternehmen so unerwartete Themen managen. Also wie gerade in unserer Industrie ist das Thema der Allokation recht häufig. Das bedeutet, es gibt eine Bauteileverknappung. Die Bauteile sind allokiert, also kriegst du nicht so leicht. Und um das zu verstehen, ob sowas passiert oder nicht, ist auch dieses Netzwerk unglaublich wichtig, weil du halt so mehr Messsensoren in den Markt reinstichst dadurch und von anderen Leuten hörst, da passiert was. Und dann natürlich auch deine eigenen Daten dafür auswertest, was gerade jetzt als Online-Player auch durchaus leicht ist, weil du Datenströme auswerten kannst, um da was zu sehen. Also deswegen auch für das Unternehmen, für solche Themen ist das Netzwerk sehr hilfreich.
Werbung.
Hey Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Hier ist Malik Harris und ich bin stolzer Botschafter der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München. Die Stiftung unterstützt Familien mit schwerstkranken Kindern oder Elternteilen. Und gerade jetzt ist es umso wichtiger, die Arbeit der Stiftung AKM zu unterstützen, da sie enorm auf Spendengelder angewiesen ist. Deshalb lasst uns zusammen was Gutes tun und all den betroffenen Familien helfen. Zeigt Herz und spendet unter www.kinderhospiz-münchen.de. Jeder Euro zählt, also vielen, vielen Dank euch.
Werbung Ende.
Also ein Punkt, Managing the Unexpected, ist, man sollte ein vernünftiges Netzwerk haben, um Sensoren haben, um zu sehen, was passieren könnte. Es ist ja die Elektronikindustrie eigentlich eine super erfolgsverwöhnte Industrie gewesen, wo es über Jahrzehnte nur Wachstum gab. Klar, der Halbleiterbedarf wird auch weiter steigen. Jetzt gibt es seit ein paar Jahren das, also eigentlich hat Covid alles durcheinander gewirbelt. Es gab erst einen riesen Auftragseingang, da gab es sehr hohe Planzahlen. 2021 ist richtig abgegangen. Die Zahlen, alle wussten nicht, wie sie ihre Bauteile bekommen sollen. Ja. Das heißt, die Preise sind gestiegen, viele haben viel Geld verdient. Dann haben sie gemerkt, oh, die Lager sind voll. Kam genau das Gegenteil. Ich brauche keine Bauteile mehr, weil die Lager sind voll. Das heißt, die Elektronikindustrie ist durch Covid komplett durcheinander geschüttelt worden. Unvorhersehbar.
Ja.
Jetzt ist es die Frage, wer ein Manager, wie gehe ich damit um, wenn das wieder passiert? Oder woher weiß ich, was ich zu tun habe, wenn die nächste große Krise kommt? Weil gerade sieht es ja so aus, dass es ein bisschen aufwärts geht in der Elektronikindustrie.
Mhm. Endlich. Ja, also Nummer eins, das wird dir keiner sagen. Also du wirst irgendwann eine Entscheidung treffen müssen, wo du nicht alle Details hast. Das ist häufig bei solchen Situationen so. Das zweite ist gerade im Moment, und da sind wir vielleicht bei dem Thema Sensemaking, was durchaus, glaube ich, wichtig ist für dieses ganze Thema. Also du kriegst zurzeit schon sehr viel Information darüber, dass so eine Verknappung kommen könnte. Das vom Verband der deutschen Bauteilindustrie sind Zahlen, die darauf sehr stark hindeuten, dass eine Verknappung 26 stattfindet, in Gesprächen mit Herstellern. Wenn du auf deiner eigenen Webseite die Daten auswertest, dann siehst du auch, dass da gewisse Muster entstehen. Witzigerweise hat die Information so nahe jeder Marktteilnehmer, ein bisschen größere Marktteilnehmer. Aber was die daraus machen, ist tatsächlich völlig anders. Also ich habe schon Schlüsse gehört, ich fahre jetzt das Lager trotzdem runter, oder ich höre halt Schlüsse, denen ich auch eher Anhänger wäre. Ja, okay, dann fahre ich jetzt an, systematisch das Lager aufzubauen, weil wahrscheinlich dieser Puffer von Lager mit Sicherheit sehr relevant wird in der Zukunft und mir hilft einfach, Marktanteile zu gewinnen. Aber was,
weil du liefern kannst.
Genau, aber was zwei Gruppen dort aus diesen Informationen machen, ist tatsächlich gänzlich unterschiedlich. Und das habe ich mehrfach gesehen in diesen Zyklen in der Industrie, dass die gleiche Information vorliegt und aber total andere Entscheidungen rausgetroffen werden.
Da liegt es ja an der Persönlichkeit. Ich meine, du hast ja, wenn ich das aus deinem privaten Umfeld sagen darf, du bist ja Meister in Karate. Also ein Kampfsportler, ambitionierter Kampfsportler.
Ja, vielen Dank.
Ja, weiß ich. Ich habe es ja schon gesehen, du bist ja da stark dabei. Hilft dir der Kampfsport, hilft dir Karate, traditioneller asiatischer Kampfsport, hilft dir der, um in der Arbeit oder in der Managementfunktion besser agieren zu können, schneller reagieren zu können?
Jetzt kommen wir dann so ins Zen-Buddhistische rein. Aber cooler Aspekt. Ich glaube, da ist was dran. Gerade im Kampfsport hast du natürlich auch das Unerwartete, sonst funktioniert Kampfsport nicht, also sonst tun sich beide Leute nicht weh.
Ja, dann macht es keinen Spaß.
also dadurch bist du zwangsläufig darauf trainiert, dass du A, vielleicht jemand anderen nicht unterschätzt, das Risiko nicht unterschätzt, auch auf die eine oder andere Situation halt dann anders eingehst, wenn du halt wie gerade so Kickboxen, Karate, du auf einmal merkst, dass einer von Fußtechniken stärker ist, dann vielleicht auch deinen Kampfstil adaptierst, änderst, obwohl du es ursprünglich eigentlich anders vorhattest. Also ich glaube, da ist schon viel auch mit drin. Und ich hatte mal den witzigen Spruch gehört, ich weiß gar nicht mehr welcher Schriftsteller, ich glaube, es war Tucholsky, ich glaube, der war Boxer und gleichzeitig Schriftsteller, aber das eine ist die niederste Form der Kommunikation und das andere halt die höchste. Und anscheinend fühlen sich dort einige Leute hingezogen, die auch vernünftig kommunizieren können. Also ich glaube, das passt ganz gut zusammen.
Ja, eine schöne Reflexion, absolut, ja. Was mir jetzt an dem Punkt gut gefallen hat, ist diese Anpassungsfähigkeit. Wir gehen nicht planlos rein. Ne? If you fail to plan, you plan to fail. Der Klassiker, absolut. Wir brauchen einen Plan, ist ja auch gut. Aber wir müssen immer Platz lassen für das Unerwartete, auch das Unvorhersehbare. Ja? Und da muss man eben auch dann die Fähigkeit haben, sich anpassen zu können. Ja, das hast du jetzt aus dem Kampfsport die Metapher gezogen, aber das gilt ja im Business auch ganz genauso. Ich habe viel mit größeren Unternehmen zu tun und da erlebe ich das so, dass das für die, auch wenn die das wissen, teilweise unglaublich schwierig ist. Dann, ja, das Modewort, hier für die Schlüsselwörter, Agilität, ist es sehr, sehr
schwierig. Fuke habe ich schon vermisst.
Fuke, Agilität.
Ich sage Fuke, wir sind aus Bayern.
Ja. Also sozusagen auf diese Volatilität, die da eben drin steckt, bisschen schwierig, aber ich sage es immer so, schnell genug zu reagieren. Also ich mag das, dass du auch Tipps machst sozusagen für die Individualebene, da gehen wir auch nochmal rein. Ja. Aber jetzt für die Organisation, hast du einen Tipp für organisationsgestaltende Personen, wie sie ein bisschen schneller umswitchen können? Und nochmal, die Empfehlung ist nicht, gib die Pläne auf. Ja? Aber man muss eben merken, wann er nicht mehr passt. Hast du da einen Tipp?
Tipp der Woche.
Also ich glaube, das Erste ist schon mal überhaupt ein Bewusstsein dafür zu haben, dass so unerwartete Dinge kommen können und du dann irgendwie anders handeln musst. Mhm. Und ich glaube, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Also überhaupt bewusst zu werden, ich habe vielleicht nicht alles unter Kontrolle in der Zukunft. Ich sollte dafür Pläne haben. Das kann dann sein, wie in unserer Industrie, ich baue Lager auf und mache solche Dinge. Das kann interne Ressourcenverteilung sein, was ich sehr, sehr gerne mache und auch bei großen Konzernen gemacht habe, wie bei kleinen. Ja, das funktionale Agilität, dass ich Leute dazu auch befähige, andere Positionen mit auszuführen. Das ist erstmal zum Firmenzusammenhalt recht schön. Also bei uns zum Beispiel im Moment, wir haben vor 3-4 Monaten verschiedene Leute aus der Verwaltung, die im Lager mitgearbeitet haben. Das ist zum einen zum Firmenzusammenhalt recht schön. Das ist auch für die gut, dass sie die Prozesse verstehen. Also es gibt auch positive Abfallprodukte. Aber was wirklich dahinter steckt, wenn ich in eine Schwierigkeit komme mit so einem ganz kleinen Unternehmen wie mit Bürklin, dass ich auf einmal die Industrie anzieht, dann habe ich zu wenig Personal und ich muss irgendwie schauen, wie kann ich trotzdem meine Prozesse noch abdecken. Und das kann ich mit einer funktionalen Flexibilität natürlich zumindest für eine gewisse Zeit retten und sehr gut auf unerwartete Situationen eingehen. Also das ist, glaube ich, schon sowas, was man mitnehmen kann, auch aus so ziemlich jeder Industrie.
Das ist ein schöner Punkt. Lass mich das kurz psychologisch ergänzen. Wir haben auch die Perspektive, dass wir manchmal Arbeitsprozesse erweitern wollen und anreichern wollen. Job Enlargement, Job Enrichment, weil das einzahlt auf die mitarbeitenden Zufriedenheit. Ja, und insofern ist das ganz schön. Da schaffst du dir eine Ressource. Vielleicht auch bei der Person ein etwas breiteres Systemverständnis.
Ja.
Und aus meiner Sicht zahlst du auch ein bisschen ein auf die Arbeitszufriedenheit. Das ist sozusagen eine Win-Win-Situation.
Ja, definitiv.
Eigentlich ganz smart.
Ja, definitiv.
Ich habe nur bei der Night of Electronics, nächstes Jahr am 7. Mai, da hat ja dein Team extrem positiv gewirkt. Also es war eine super Stimmung, aber dein Team hat wirklich extrem positiv gewirkt. Anscheinend wirkt es ja, was du da machst.
Ja, vielen Dank. Also wenn das so nach außen sichtbar ist, ja, aber so fühlt sich es zurzeit auch an. Also innerhalb des Teams ist das eine sehr, drauf. Sehr vertrauensvolle Arbeit. Mhm. Und vielleicht auch das zum Thema Resilienz, was man von England auch lernen kann. Auch wenn es nicht so gut läuft, gut, die trinken dann eine Tasse Tee, das ist vielleicht nicht so ganz mein Ding, aber vielleicht auch mal die Ruhe bewahren, vielleicht auch mal einen Witz drüber machen und Humor hilft da auch ab und zu. Und auch das, glaube ich, ist ein Thema für jetzt eine unerwartete Situation, nicht gleich in Panik zu geraten, sondern vielleicht das mit ein bisschen Humor erstmal sehen und was kann ich überhaupt machen.
Wenn du als Chef von der Firma, dann bist du echt die Hauptverantwortung, hast du die Hauptverantwortung, auf unvorhersehbare Dinge zu reagieren. Aber einer alleine kann das ja nicht. Ist ja ein Teamfrage. Habt ihr so Qualitätskriterien oder habt ihr irgendwelche Warnsysteme, Alarmsysteme, wenn ihr seht, dass irgendwas komplett aus dem Ruder läuft bei euch in der Firma? Weil einer alleine kann ja nicht immer für alles die Verantwortung übernehmen, auch wenn das per Definition machen muss. Ja.
Du hast ja schon In dem Zusammenhang hast du zwei Aspekte beleuchtet, als du über die sozialen Ressourcen gesprochen hast. Auf der einen Seite hast du gesagt, das Ohr am Markt haben über das soziale Netzwerk.
Ja.
Das wären so, dass wir so nach dem Motto auf die kleinen Signale achten. Ja. Und das andere, was du im Subtext gesagt hast, ich glaube, in die Richtung gehst du jetzt stark, das sind digitale Strukturen. Beispielsweise so im Nowcasting, ich weiß nicht, was ihr macht, ja, aber was sind da die Möglichkeiten, die ihr habt, so zur Analyse, zur Trendfortschreibung von Warenstrombedarfen und so. Das heißt, das hat so eine ganz klare digitale Komponente, ja?
Ja, genau. Also die digitale Komponente, die ist halt sehr technisch, aber da sind natürlich sehr viele Methoden, die du hast.
Pick eine raus, bring uns ein bisschen was bei.
Also die trivialste, die kennt so jeder, der aus dem Marketingbereich ist, sind halt Net Promoter Scoren, wo du merkst, okay, wenn dir irgendwas zusammenbricht, dich auf einmal die Leute draußen nicht mehr gut finden, scheint irgendwas nicht zu funktionieren. Es gibt andere Dinge, gerade auf der Webseite kannst du natürlich viel vom Traffic sehen, wo was churnt, also was wegbricht und du sofort merkst, okay, da scheint was nicht zu stimmen. Solche Dinge sind. Und dann hast du natürlich sehr viele Service-KPIs, wo du einfach merkst, wenn der sich verändert, passt im System was nicht. Und ich glaube halt auch der Punkt ist ganz wichtig. Wir müssen sehr schnell wegkommen von diesem Pyramidendenken. Also ich glaube, du musst ein Unternehmen anders begreifen, auch eher als System begreifen, um sowas Unerwartetes managen zu können. Also wenn du in einer patriarchalen Struktur bist, wo dann irgendwie der Kleinste hochläuft zum großen König und sagt, hey, da ist was passiert. Da bin ich schon im Kopf irgendwie bei so Monty Python Bildern, dass da irgendwie der Feind anrollt. Dann glaube ich, ist es schon zu spät, weil das ganz träge Strukturen sind, ganz träge Informationsflüsse. Also da muss auch was auf der Ebene, die dafür verantwortlich ist, sofort entschieden werden können. Und die brauchen auch schon die Signale. Dass ich dann irgendwann mit informiert werde, das muss da sein, aber es muss ein relativ agiles System sein. Wenn das dieses alte System aus den 50er Jahren ist, würde ich sagen, das funktioniert heutzutage nicht mehr, insbesondere dann, wenn von einer Situation auf die andere die Supply Chain zusammenbricht und du innerhalb von Stunden, wie jetzt gerade mit Nexperia passiert, die Automobilindustrie Entscheidungen treffen muss, was sie macht.
Ich erinnere mich an Beispiele aus so hierarchischen Organisationsstrukturen, nicht nur Unternehmen, sondern auch Organisationen, staatliche Einheiten.
Universitäten.
Ja, das ist nicht einfach. Du pickst das jetzt hier als fiktives Ding raus. Genau. Und wenn dann einfach, wenn irgendeine Botschaft oder eine Freigabe über vier Hierarchieebenen erfolgen soll, dann geht ja definitionsgemäß bei jedem Schritt geht ein bisschen Zeit verloren. Immer. Ja. Und der Haken ist, dass, also zwei Haken. Das eine ist diese Aufsummierung von jeweils Reaktionszeit pro Schritt. Und das andere ist, wenn irgendwo eine Verzögerung ist, irgendeine nur, betrifft das die gesamte Kette. Und das ist natürlich hochgefährlich, wenn es um schnelle Reaktionen geht. Ja? Ich erinnere mich da an Fälle, wo dann Personen in hierarchisch niedrigen Positionen völlig zu Recht auf etwas hingewiesen haben, was dringend war. Dann wurde das nicht weitergegeben und hat die Person ihre Karriere beendet, durch die Entscheidung, eine Ebene zu überspringen. Ja? Okay. Und das Feedback war, wie interessant, also für mich total interessant, das Feedback war nicht, die Anmerkung hat nicht gestimmt, der Hinweis hat nicht gestimmt, sondern der Dienstweg hat nicht gestimmt. Das war denen ihr Problem. Das musst du dir mal vorstellen. Ja?
Ist nicht so zeitgemäß, oder, Holger?
Also aus meiner Sicht nicht. Vor allen Dingen gerade bei diesen Themen, wenn jetzt wirklich was völlig Unvorhersehbares passiert. Also Nexperia ist ja ein schönes Beispiel. Also über Nacht entscheidet Holland da irgendwie, dass der CEO, der ein Chinese ist, irgendwie abgelöst wird und China reagiert und die Supply Chain bricht zusammen. Und Mercedes, BMW und VW haben Angst, nicht mehr produzieren zu können. Das war schätzungsweise für die Firmen jetzt nicht ganz erwartet, sonst hätten die sich besser bevorratet. Wenn jetzt in der Situation halt dann noch verschiedene Ebenen sind und der rosa Durchschlag eins weiter gereicht werden muss, ist A, das Thema der Zeit. Ich persönlich sehe auch immer das Problem, weil ich mich sehr viel mit diesem Sense-Making beschäftigt habe, dass weitere kognitive Fehlschlüsse entstehen können bei jeder Hierarchieebene, wo nochmal eine Entscheidung getroffen wird.
Nice.
Und nochmal. Weil es können immer wieder echt sehr dumme, primitive Fehler gemacht werden, wenn man lang genug Zeit hat, darüber nachzudenken. Dann würden die nicht passieren. Aber weil die dann trotzdem schnell gemacht werden und viermal hinter Reihe eine Entscheidung getroffen wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da ein echt dummer Bias drin ist, wird immer höher. Ja. Und wahrscheinlich zum Schluss kommt nicht die beste Entscheidung raus.
Das ist ein schöner Gedanke. Ich habe ja den Punkt gebracht mit der Zeitverzögerung durch die vielen Ebenen. Und du bringst jetzt auch den Aspekt der Fehleraufaddition durch die verschiedenen Ebenen. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ja, also eine weitere Praxisimplikation, will ich kurz festhalten, für das Thema Anpassung an das Unvorhersehbare. Hinterfrag deine Strukturen. Entweder versuchst du aufs Flachhierarchische zu gehen oder wenn du denkst, du musst als Organisation, du musst so bleiben, du brauchst die Chain of Command, angenommen, das ist so, dann mach wenigstens einen Notkanal, okay?
Ja.
Das ist für die Organisationen, die nicht in der Lage sind für radikale Veränderungen, ja? Kleiner Notnagel, den muss man auch befüttern, die hören uns ja auch. Genau, ja? Hab wenigstens einen Notkanal.
Rotes Telefon.
Danke. Ein rotes Telefon, was es ermöglicht, okay, ich bin ganz überzeugt davon, wir übersehen hier was, wir müssen jetzt hier schnell reagieren können. Die Lösung auch für Organisationen mit, aus der Kulturpsychologie würden wir sagen, Organisationen mit hoher Machtdistanz.
Wir hätten jetzt eigentlich schon den Tipp der Woche ankündigen wollen, das machen wir jetzt nachträglich. Das war der Tipp der Woche.
Wir haben ja mehrere Tipps schon, wir haben schon mehrere Tipps gesagt, genau. Würdest du mir zuliebe noch was sagen zu dem Thema Ressourcenvorhalten? Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, wenn man jetzt eine Distributorfunktion hat und vor ein paar Jahren noch, vor der Pandemie, hätte man gesagt, komm, alles möglich, ganz schmal, ne? Also, ja. Du brauchst sonst nur, ganz früher, die Lageristen, ja? Und du hältst die Fläche vor und so weiter, bla, bla, bla. Und jetzt inzwischen, aus meiner Sicht, auch nach meiner Lektüre von Nassim Taleb, ja, Schwarzer Schwan, Antifragilität, ist Ressourcenvorhaltung ein Asset, um pauschal besser vorbereitet auf das Unvorhersehbare zu sein. Stimmst du mir dazu? Wie siehst du das?
Absolut. Also ich glaube, das ist tatsächlich eine der wenigen Dinge, die du halt recht gut machen kannst. Nachteil ist eine gewisse Kapitalbindung, verstehe ich natürlich auch. Auch irgendwann mal was mit Betriebswirtschaft gelernt. Aber die Sache ist, in einer sehr fragilen Welt, und damit meine ich insbesondere die Supply Chain Richtung asiatische Länder mit einem Trump, der durchaus auch durch seine Handelskriege da disruptiert und jederzeit Europa dann natürlich notleidender werden kann, ist, denke ich, das schon sehr, sehr wichtig, sich zu überlegen, will ich mich dieser Fragilität hingeben oder sichere ich mich nicht ab? Und da habe ich nicht einen Plan B und diversifiziere das Risiko. Also bei den Nexperia, weil es so in allen Medien ist und ich glaube, viele das damit anfangen können, wäre halt von Anfang an die Frage gewesen, habe ich nicht ein Produkt B, was ich dann redesignen kann und habe ich das nicht schon mal auf meinem Schirm? Also streue ich nicht so ein bisschen dieses Thema des Risikos auf verschiedene andere Quellen? Das ist da anscheinend zumindest, ich bin da nicht in der Tiefe drin, aber anscheinend nicht passiert. Und ich glaube, das wird schon für die nächsten 5 Jahre mit Sicherheit ein Riesenthema sein. Also A, die Vorbereitung, wenn die Leute alles richtig machen, glaube ich, wird eher wachsen, dadurch auch die Kapitalbindung, weil einfach die Globalisierung nicht ganz so läuft, wie sie sollte. Und das Zweite ist aber auch der Plan B, den ich halt häufig vermisse bei Firmen.
Ja, das hast du in einen sehr schönen Punkt gebracht, weil ich habe ja gefragt nach dem Ressourcenvorhalten, wo du sagst, das ist ein pauschaler Tipp, der eine gewisse Validität hat. Und das hast du jetzt auch schon gleich weitergeführt in ein verwandtes Thema, was aber noch einen anderen Akzent verdient. Ich würde das nicht unter Ressourcenvorhaltung mit abspeichern. Ich würde sagen, es ist ein eigener Aspekt.
Das ist ja.
Ja. Und das ist der Aspekt der Risikostreuung oder der Diversifikation. Ja. Ja. Kannst du da auch noch was dazu sagen? Gerne auch aus einer persönlichen Perspektive. Wie diversifizierst du vielleicht auch deine eigenen Lebensrisiken?
Tipp der Woche.
Also mir fällt dann immer, weil das halt so aktiennah ist, wie so ein MSCI World ein, da hast du dann subjektiv das Gefühl, hey, ich habe das total diversifiziert. Ich glaube, 550 Unternehmen, irgend sowas sind da drin.
Also wenn heißt jetzt, auch so, heißt World ja, nebenbei, genau. Stichwort Mogelpackung.
In aller Bescheidenheit.
Ja, genau. World ist ein sehr dezenter Name und darauf ist jetzt wahrscheinlich auch hinaus, der Begriff stimmt gar nicht so richtig, gell? Ja, bitte.
Ja, genau, der Begriff stimmt gar nicht so richtig, weil wenn du in der Tiefe schaust, das ist halt primär Amerika, wo rein investiert wird und es ist nochmal mehr primär Technologieunternehmen. Also im Prinzip hast du diversifiziert auf wahrscheinlich 80% deines Portfolios auf amerikanische Tech-Unternehmen.
Tesla, und, Nvidia.
Ja, genau.
Zack, zack, zack.
Und hast aber subjektiv das Gefühl mit deinem, hey, ich habe alles richtig gemacht. Ich bin total weit gestreut über die ganze Welt und 550 Unternehmen sind es, glaube ich. Wenn ich mir vorstelle, jeder hat so einen kleinen Slot, dann ist das ja maximal divers. Also besser geht's ja gar nicht. Aber das ist nicht der Fall. Und ich glaube, zurück wieder auf die Betriebswirtschaft. Da hast du das halt auch häufig. Du meinst, du diversifizierst, aber zum Beispiel, ich bleibe bei diesen Expire, weil es so schön in den Medien drin war.
Ja, mache ich.
Jetzt wären die auf die Idee gekommen, ich habe einen Plan B, aber das Ding kommt auch von China. Dann muss ich halt sagen, ja, hast du diversifiziert, aber halt wahrscheinlich auch nicht richtig, weil der Root Cause kann genau der gleiche sein, dass halt mit China ein Problem entsteht.
Sehr schöner Gedanke.
Und das, glaube ich, solche Gedanken vorzudenken, hilft dir halt unglaublich, die Risiken rauszunehmen aus dem Unternehmen.
Also diversifizieren ja, aber halt wirklich diversifizieren und nicht nur so, man meint, man diversifiziert.
Augenschein-Diversifikation. Ja. Mhm. Ja, ganz genau. Das ist ein sehr, sehr schöner Aspekt. Ja. Das kommt auch automatisch mit in unseren Praxistipp.
Wir haben ja ganz schön viele Praxistipps heute mit Holger Hubern. Wir haben ja vorher, wir benutzen oft Fremdwörter oder Fachausdrücke wie Net Promoter Score, NPS, wie wir sagen da. Also das ist wichtig, die Weiterempfehlungsrate quasi als Unternehmens. Dafür ist ja ein Image auch wichtig. Kann ein starkes Image schützen, um unvorhersehbare Ereignisse besser abfedern zu können?
Also ich glaube, der Kunde traut es dir dann natürlich mehr zu, aber es liegt halt trotzdem an dem, wie du dich vorbereitet hast. Also das Image ist natürlich hilfreich, aber alleine schützt das natürlich nicht. Also du kannst ja jetzt Coca-Cola heißen, aber aufgrund des Handelskriegs auf einmal würde in Deutschland keiner Coca-Cola kaufen. Dann hast du zwar ein schönes Image, aber ob das ausreicht, auf diese unerwartete Situation einzugehen und wie du damit umgehst, ist, glaube ich, dann trotzdem noch eine ganz eigene Sache. Also ich glaube, es hilft, aber ich glaube, es ist nicht so stark, dass es dich trägt. Also du musst dann trotzdem noch andere Pläne haben.
Ja. Ein Baustein. Ein Baustein kann das sein, sowohl bezogen auf das Unternehmensimage als auch Stichwort Personenmarke. Ja. Man sagt, okay, dieser Person traue ich das zu. Ja. Auch dann eine Krise oder was auch immer zu bewältigen.
Ja, definitiv. Das ist immer noch wichtig. Man denkt immer, es gibt diesen schönen Satz, jeder ist austauschbar. Das sagen so viele Leute, ich kann mich jedes Mal drüber aufregen, weil natürlich ist jeder austauschbar für die Position. Aber als Mensch ist er nicht austauschbar.
Exakt. Fürs Gesamtprofil, das er bereitstellt.
Genau.
Ja, also ich bin vollständig ersetzbar als Rewe-Konsument.
Ja, ich bin auch vollständig ersetzbar als CEO. Kannst einen anderen CEO hinsetzen.
Aber was ist das Gesamtprofil, das du bereitstellst?
Genau.
Exakt. Ja, um möglicherweise irgendwelchen Selbstverherrlichungstendenzen vorzubeugen.
Schade, er wollte mir jetzt gerade loslegen.
Ja. Hat der Satz vielleicht einen gewissen Mehrwert, aber er ist halt falsch.
Ja.
Ja, wenn man ihn komplett konsequent durchdenkt. Das hat zu kurz gedacht.
Ja, und die Person kann auch, wenn man einen starken CEO hat, ja, schaut es in deine Richtung, einen starken CEO hat, ja, dann kann es ja auch, wenn unvorhersehbare Ereignisse kommen, auch Stabilität bringen. Also wenn der CEO so krisenbewährt ist zum Beispiel und gezeigt hat, dass er damit umgehen kann, wenn eine Krise kommt, hilft es ja auch.
Mhm. Kennst du das Zitat, ich lasse mich von niemandem führen, der nicht schon einmal gescheitert ist?
War es wieder Napoleon oder?
Die Quelle jetzt gerade nicht sehen, aber es ist in die Richtung zahlt das ein.
Ja. Ich meine, Scheitern gehört ja dazu. Das hat ja jeder, der ein Unternehmen leitet, hat immer das Problem im Scheitern. Die Frage ist, wie geht man damit um? Da sind wir wieder beim Thema Resilienz.
Ja. Ja, auf alle Fälle.
Was ich noch ansprechen wollte zum Schluss, ist das Thema VUCA oder VUCA.
Beachte den Blick zu mir, weil er will, dass ich nicht mehr noch was frage.
Ja,
genau.
Ja, weil ich
aber ich würde aber gerne noch was fragen.
Der Podcast kommt ja immer Dienstag um 5 Uhr und die meisten Menschen müssen ja stehen um 5 Uhr auf, hören den Podcast und dann müssen sie aber auch in die Arbeit.
Ja.
Obwohl ich ihnen verraten kann, dass sie können den Podcast auch zu anderen Uhrzeiten hören. Das ist ja.
Da gibt es eine extra so eine Extension. Das da kann man
ihn auch später hören, das ist natürlich aber sehr kompliziert.
Ja.
Sie können ihn auf Spotify hören oder auf den Kanälen, am besten auf elektroniknet.de/podcast, da sehen Sie, wo Sie ihn überall hören können oder anschauen können, wenn Sie wollen, heute mit Kopfhörern. VUCA wollte ich noch sagen, also das Akronym für Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Ich habe es abgelesen.
Gut.
Das letzte Wort ist relativ schlampig ausgesprochen. VUCA, was heißt VUCA für dich, Holger?
Ja, im Prinzip ist es da, wo diese Uncertainty herkommt. Also wir haben halt eine Welt, die halt immer unberechenbarer ist und dementsprechend wirst du halt immer häufiger so eine Situation auch haben, die du nicht vorhersehbar war. Also ob das jetzt ist, weil die Supply Chain zusammenbricht, weil ein Handelskrieg ist, weil ein tatsächlicher Krieg ist. Dadurch wird dieses Thema, glaube ich, immer wichtiger und auch immer bestimmender für den Firmenerfolg. Also ich glaube, wo das früher eher mal so ein Delikatessthema war für irgendwelche Manager, die sich besonders mit, keine Ahnung, Komplexität und sonst was für Themen auseinandergesetzt hat, es ist heute, glaube ich, sollte es zumindest zum täglichen Werkzeug für Manager gehören, weil du musst dir Gedanken darüber machen, wie du es managen willst. Und es wird nicht so sein, wie du es vorstellst.
Diese Abkürzung von VUCA, das A, das kommt von Ambiguität. im Sinne von Mehrdeutigkeit. Das heißt, du kannst es wenigstens noch in verschiedene Richtungen deuten.
Ja.
Der neue Begriff, der jetzt VUCA ersetzen soll, ist BANI. Und da steht dann das I für incomprehensible. Das ist sozusagen nochmal eine Schippe drauf, weil es nicht mehr darum geht, dass du mehrere Deutungen hast. Das heißt ja noch, ist ja noch eine positive Botschaft. Du kannst wenigstens die Deutung noch vornehmen. Bei incomprehensible ist die Aussage, du kannst es eh nicht mehr verstehen. Ja? Bei Technologie, ich sag's, wie es bei mir ist, ich sehe mich als vergleichsweise technologieaffin, aber ich bin bei manchen Technologien, insbesondere wenn ich dann auch tiefer einsteige, bin ich jenseits meiner Verständnisschwelle. Das heißt, ich verstehe das gar nicht mehr. Bist du in deinem Management-Alltag, gerade auch wenn es dann in solche digitalen Strukturen, Prozesse reingeht, ist das so? Also ich denke, du verstehst die alle, aber wie, gut, verstehst du die alle? Erste Frage. Und wie tief, also wie viel Nicht-Verstehen lässt du zu? Weil wenn du in alles reingehst, bist du nicht mehr handlungsfähig. Verstehst du? Das ist ja gerade der Witz. Ja? Das heißt, ich will sogar aus einer Systemperspektive, will ich, dass du handlungsfähig bist, auch wenn du es nicht verstehst. Ja?
Ja? Genau.
Also kannst du das noch ein bisschen kurz reflektieren?
Also erstens, nein, ich verstehe nicht alles. Mhm. Dazu ist auch der Markt viel zu stark im Umbruch. Also gerade im E-Commerce-Bereich sind so viele Neuerungen da, die ich nicht notwendigerweise alle immer sofort wirklich verstehe. Und vor allen Dingen alle, die das sagen, wenn zum Beispiel sowas ist wie Retargeting, also das ist diese komische, typische Werbung, wenn du mal auf der Webseite warst, wo du auf einmal völlig überraschend siehst, dass auf einmal eine Werbung woanders ausgespielt wird. Mhm. Viele, die sagen, sie verstehen das alles, die sollen dir mal beschreiben, wie so Retargeting genau funktioniert, mit welchen Attributionsmodellen und so weiter. Das geht dann schon ganz schön in Detail rein, wo ich auch sage, ich verstehe es auf einer gewissen Ebene. Die Ebene ist gut genug, um noch zu verstehen, ob da jemand irgendeinen Quatsch erzählt. Aber ich verstehe es nicht mehr im Detail. Und ich glaube aber, dass es wesentlich wichtiger ist, dass du kapierst, dass du es nicht verstehst und dir dann dementsprechend gute Leute suchst, die dieses Feld besetzen, als die aus meiner Sicht völlig falsche Annahme, und die kommt aus diesem patriarchalen System, wo jeder meint, naja, aber als CEO muss ja aber alles verstehen und ich bin sowieso der Kompetenteste und meine Meinung sticht sowieso, weil der Ober den Unter immer sticht. Und ich glaube, da müssen wir in ganz gefährlichem Wasser, weil wer das in der heutigen komplexen Welt meint, ich glaube, der ist ganz schön auf Sand aufgebaut.
Das ist super. Weißt du, das ist auch dieses alte Führungsverständnis. Eine Führungskraft muss letztendlich jede Tätigkeit von den Mitarbeitenden übernehmen können. Und ich war auch in Unternehmen, die auch diese Vorstellung noch haben. Danke, dass du gesagt hast, diese Vorstellung ist überholt. Auch heute gar nicht mehr leistbar. Das heißt, das kann gar nicht Führungsverständnis sein. Und damit meine ich sowohl Management als auch Leadership. Danke.
Ja? Das ist ein sehr schönes Ende, aber eine Frage noch zum Schluss. Also wir beide überbieten uns immer gegenseitig mit, wer hat das letzte Wort? Das machen wir seit 20 Jahren sehr erfolgreich. Und ich kann noch nicht genau sagen, wer das letzte Wort hat, aber zum Schluss noch eine Frage. Ich schalte mal Matthias schnell das Mikrofon ab. das Thema heute war ja Managing the Unexpected. Umgang mit dem Unvorhersehbaren. Hast du dir diesen Podcast so vorgestellt? Hast du ihn so vorhergesehen, dass er so läuft, oder hast du es dir anders vorgestellt?
Nee, habe ich nicht. Dadurch, dass das nicht geskriptet ist, hat es eh seine eigene Dynamik. Also, ne.
Dafür hast du es gut gemanagt, muss ich sagen.
Hast uns gut gemanagt. Ja. Das Unexpected.
Danke, Holger Hubern, dass du da warst. Holger, ich duze dich ja schon viele Jahre. Danke und danke, Matthias, wie immer, für die Unterstützung. Vielen Dank, dass Sie, wo ist die Kamera da? Vielen Dank, dass Sie dabei waren und wie gesagt, jeden Dienstag 5 Uhr, aber Sie können auch von anders hören. Mensch, Maschine, Morgen, Hose und Spörle, heute mit dem besonderen Gast Holger Hubern von Birklin. Vielen Dank. Danke, Holger. Danke, Matthias.
Danke, dass du da gewesen bist.
Ja, vielen Dank.